Der Mikrofon geht nicht so weit weg. Ne? Da gab es vor 40 Jahren eine Reihe von Filmen, die hießen Rosa-Rote Panther mit Peter Sellers. Vielleicht muss man alt sein, um das noch in Erinnerung zu behalten. Einmal sind Jen und ich in Schottland mal zum Kino gegangen und haben drei von diesen Filmen hintereinander geguckt und haben uns nur kaputt gelacht oder gesund gelacht, ich weiß nicht. Entweder oder. Also Lachen tut gut, nicht? Und da gab es dann diese eine Szene, nicht? Und da kommt er in einem Hotel rein, ich glaube in den Alpen, und dann fragt er den Wirt: Beißt dein Hund? Und dann sagt der Wirt: Nein, der beißt nicht. Und dann geht er auf das kleine Hund zu und will ihn dann streicheln, und der Hund beißt ihn. Und dann sagt er: Ich dachte, dass du sagtest, dass dein Hund nicht beißt. Ja, sagt er, das ist nicht mein Hund. Ich habe gedacht, das ist so eine herrliche Sache. Wir lachen darüber, nicht weil er gebissen wurde, sondern weil wir eine Vorstellung öfters haben, über wie Hunde sich benehmen sollten. Und wenn sie sich nicht so benehmen, wie man es sich wünscht, dann sind wir erschrocken. Oder in diesem Fall finden wir es lustig. Und ich glaube, dass wir eigentlich die Frage so stellen müssten: Beißt dein Christ? Ob dein Christ beißt? Denn wir haben alle eine Vorstellung, was es bedeutet, Christ zu sein, und beißen gehört nicht dazu. Oder? Meine Vorstellung von was es bedeutet, Christ zu sein, ist, dass man lieb und nett und freundlich und gesund und reich und so weiter. Verstehst du? Hat sich das bei mir langsam so eingefädelt, dass man diese Vorstellung hat, das nie richtig ausgesprochen wird. Und dann, wenn es passiert, dass irgendeinen Christ zurückbeißt, dann sind wir da ziemlich erschrocken und dann sagen wir: Ich dachte, dass die Christen nicht beißen sollten. Und dann sagt irgendjemand: Das ist nicht mein Christ. Der gehört nicht zu uns. Das ist nicht ein Teil von unserer Familie. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn der beißt, dann gehört er doch nicht zu uns. Nee, weil wir dann unsere Vorstellung da kaputt haben, nicht? Tatsache ist eigentlich, dass ein jeder von uns Beißfähigkeiten besitzt. Wir haben innerlich einen Pendel, dass wenn es mal voll ist, dann schnappen wir zu. Irgendwo gibt es bei uns, obwohl wir vielleicht von uns selber, ihr kennt das, wir denken, dass wenn ein Problem auftaucht, der andere ist daran schuld, weil ich nur Gutes von mir selber glaube. Das kann doch nicht meine Schuld sein. Und wir wissen, dass wenn jemand anders was Böses tut, hat das mit seinen Charakterschwächen zu tun. Wenn aber ich etwas Falsches tue, das hat nur mit meinem Umfeld zu tun. Das ist nicht wirklich meine Schuld. Und wenn mir was Böses, wenn es Gutes passiert, nicht dem anderen, dann ist es nur wegen seinem Umfeld. Wenn mir aber was Gutes passiert, hat es wirklich mit meinem Charakter zu tun, weil ich wirklich toll bin. Konntet ihr mitfolgen? Also egal. Die Tatsache ist, wir alle neigen dazu, uns selber in erster Stelle Vorderfront und das Gute von uns zu glauben, auch wenn wir manchmal beißen würden, denken wir: Ach, das war nur eine Ausnahme. ich bin wirklich nicht so. Stimmt's? Also, wie sieht dann eigentlich dann so einen Christ aus? Was ist dann die Vorstellung, die man haben sollte, wie ein Christ leben sollte? Wir finden das in Kolosser Kapitel 3 und Verse 1 bis 17. Lass uns mal den nächsten mal hier anschauen, die nächste Folie. Und ich lese das einfach vor. Das gibt in diesen 17 Verse, ich werde es dann aufteilen in 4 Teilen. Wir gehen erstmal schnell durch. Okay, dass wir dann erstmal einfach das mal anschauen. Die ersten 4 Verse. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Wow! Oh, Glory! Oh, das ist toll. Weißt du, wenn wir versteckt sind in Christus, wenn Christus in uns wohnt, ja, das ist das Erste. Dann sind wir mit ihm auferweckt aus dem Toten. Wir haben unvergängliches Leben in uns. Es ist eine Gnade Gottes, die wir nicht verdient haben. Da kommt Gott zu uns und er beschenkt uns beschämend zu dem Punkt, dass wir mehr bekommen, als was wir überhaupt erbitten oder erdenken können, hat er für uns vorbereitet. Etwas, das wirklich nicht für uns eigentlich, das wir eigentlich verdient hätten. Ist das nicht schön? Und wenn das geschehen ist, dann fang an so zu denken, wie einer, der droben ist mit ihm, der mit ihm mitsitzt. Lass deine Gedanken erneuert werden. Schaut die Sachen an durch seinen Augen. Wie sieht er die Sache um uns herum? Wisst ihr, der wird nicht irgendwie besorgt über die Schwierigkeiten. Hast du je gemerkt, dass Gott so auf seinem Thron sitzt? Nee, da kann man keinen Stuhl hier nehmen. Das ist ja ein Ding. Hier ist ein Stuhl. Da sitzt Gott auf seinem Thron. Nee, das hatte ich so nicht gedacht. Oh, was mache ich denn jetzt? Oh. Wer hat so eine Vorstellung von Gott? Nee, wenn Gott auf dem Thron sitzt, dann sitzt er da unbesorgt und bestimmt und weiß, wie die Dinge ausgehen werden und sie werden gut ausgehen und dann sagt er, das ist gut. Ich schicke meine Engel hier und ich schicke meinen Heiligen Geist hier. Mein Sohn hat alles getan. Oh, ich bin so stolz auf ihn. Der hat eine ganz andere Sicht, wie wir das machen. Wenn wir dann anfangen, aus seinen Augen zu schauen, fangen wir an, dann ganz anders innerlich das zu bewältigen. Sinnt auf das, was droben ist, wo Jesus sitzt. Habt dann diese Art vom Gedanken gut. Denn ihr seid gestorben. Im Augenblick, wo ich Jesus aufgenommen habe und bin mit ihm in das Wasser der Taufe hineingestiegen, stand ich dort als einen Gekreuzigten. Mit Jesus gekreuzigt. Nicht nur alle meine Sünden, sondern meine Natur, meine sündhafte Natur war mit Jesus am Kreuz festgenagelt. Wenn ich in das Wasser reingehe, hineintauche, dann werde ich mit Jesus begraben. Das ist ja, was mein Glauben herausruft in der Taufe. Und wenn ich aus dem Wasser herauskomme, dann steige ich mit Jesus aus dem Grab zu einem neuen, unvergänglichen Leben. Halleluja! Die Taufe ist ja etwas, das mein Leben für immer beeinflusst und sagt, ich bin ein neuer Mensch. Das Alte ist vorbei. Meine ganze Natur ist neu geworden. Einst war ich Sünder, jetzt bin ich Kind Gottes. Meine Kinder und meine Enkelkinder tun nicht immer alles, was ich sie sage. Heißt nicht, dass ich sie dann aus dem Haus rausschmeiße. Verstehst du, die sind meine Kinder, wir sind Familie. Wir fangen an dann mit einem Erkenntnis, dass wir mit ihm mit auferweckt worden sind. Das gibt uns eine ganz andere Kraft, die derselbe Geist, den Jesus vom Tode auferweckt hat, wohnt, wo? In, sag mal, in mir. In mir. Das ist deine Kraft, die wir öfters nicht wahrnehmen. Und dann, wenn Jesus geoffenbart werden wird, werden wir mit ihm geoffenbart werden. Jetzt kommt der zweite Teil. Der zweite Teil ist hier von Versen 5 bis 7. Da steht hier Folgendes. Tötet nun euer Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist, um welcher Dingen Willen der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams. Und welchen auch ihr einst gewandelt habt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Ich finde es hochinteressant, dass in diesem Abschnitt, dann sagt er, es gibt bestimmten Dingen, zu denen ihr tot sein müsst. Es gibt bestimmten Dingen, die euren Leben nicht mehr beeinflussen sollen, weder eure Denken noch eure Handeln. Dazu müsst ihr gestorben sein. Wenn ich hier eine Leiche habe, wenn der Jürgen hier tot vor uns liegen würde, dann könnte die schönsten Frauen nackt vor ihm tanzen. Es würde überhaupt nichts tun bei ihm. Es würde ihn nicht berühren. Da könnte man ihn mit Geld anhäufen. Er nimmt keine müde Euro. Er ist tot. Du kannst versuchen, ihn zu bestechen. Funktioniert nicht. Ist eine Leiche. Wir müssen manchmal erkennen, dass bestimmten Dingen unter uns nicht genannt werden dürfen. Viele Christen haben das irgendwo vergessen und die sagen, ach, ja, ihr sagt, Homosexualität ist eine Sünde. So ist auch übles Reden eine Sünde. Und wenn ihr das unter euch dann laufen lässt, dann warum nicht das andere? Und irgendwo nehmen wir solche Lügen an und denken, dass es dann irgendwo in Ordnung ist. Und dass wir als Christen tolerant sein müssen, da hat jemand gesagt zu mir, aber Gott ist wirklich gnädig. Ja, aber Gott ist auch ein Gott des Zornes. Und wenn sein Zorn ausgegossen wird gegen solchen Vorhaben, dann tun wir niemandem einen Liebesakt, wenn wir ihnen nicht warnen davor. Und im Augenblick, wo diese Dinge in unserer Mitte sind, Gott sagt zu uns, ihr müsst zu diesen Sachen gestorben sein. Also hat er wirklich einen Unterschied jetzt gesetzt zwischen bestimmten Arten von Sünden. Hier sind Dinge, die Götzendienst sind, die wahrhaftig den Charakter und die Natur Gottes Schaden anrichten. Und Gottes Zorn wird dagegen ausgegossen. Ich möchte nicht als Christ in Kolossai sein, der diesen Brief erhält, der einst den Namen Jesus genannt hat und in Ehebruch leben. Tut mir leid, aber ich möchte das nicht. Wenn ich das lese, dann habe ich große Schwierigkeiten. Merkt ihr schon? Ich bin dann in eine Sünde gefallen, zu dem ich gestorben hätte sein müssen. Ist nicht, dass Gott das nicht vergibt. Ist auch nicht, dass Gott nicht, wenn wir Buße tun und aus dem Schlamassel rauskommen, dass er uns nicht wieder annimmt und dann mit Leuten, die so sich benommen haben, das nicht wieder aufbaut. Aber in diesen Sünden wird ein großer Teil in unserem Leben wirklich kaputt gemacht. Und das Vertrauen, das andere Leute in uns bekommen, wird verschwinden. Es ist wahr. In dem nächsten Abschnitt sagt er, also diesen Dingen müssen jetzt getötet werden. Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist. Also das sind die Dinge, die sterben müssen. Und dann kommt er und er sagt, jetzt aber legt auch ihr alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Heute Morgen bin ich aus meinem Bett gestiegen. Ich tue das jeden Morgen. Außer ich bin krank. Und wisst ihr, was ich tue? Ich ziehe meine Pyjamas aus. Für mich, ich gehe immer in die Dusche, meine Frau kennt diese Routine. Ich gehe in die Dusche, ich muss duschen und dann habe ich mich neu angezogen. Ist das nicht wunderbar? Ich mache das jeden Tag. Es ist fast ein Wunder. Ich weiß, ihr staunt. Aber ich mache das. Und hier sagt er, es gibt Dinge, die wir ausziehen müssen. Das sind Dinge, mit denen wir täglich auch zu kämpfen haben in unserem Leben. Und bestimmten Sachen müssen wir bewusst ausziehen. Und dann gibt es andere Dinge, die wir bewusst anziehen müssen. Und dann beschreibt er, was es ist. Er sagt hier, also es ist hier, es ist Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden soll aus eurem Mund verschwinden und dann belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Also Leute, einen Christ sollte diesen Dingen ausziehen. Es ist nicht, dass wir nicht damit kämpfen, aber wir sollen täglich bewusst damit umgehen, dass wir sie ausziehen. Lass die Sonne nicht auf deinen Wut runtergehen. Für die, die verheiratet sind, das bedeutet, mach sicher, dass alles in Ordnung ist zwischen dir und deinem Ehepartner, bevor ihr schlafen geht. Jetzt, das Dritte ist hier, das fängt an, ich gehe auf Vers 12, es gibt Gleichheit, Vers 11 und Vers 10 war, dass wir erneuert werden nach dem Bilde von dessen, der uns erkauft hat, okay, und erschaffen hat. Das steht hier, was wir jetzt anziehen müssen. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, jetzt das ist genau das, was du anziehen sollst. Genauso wie ich mein Hemd heute Morgen angezogen habe, sollt ihr jeden Tag solchen Sachen dann anziehen. Da steht hier, zieht an. Ja? Als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat, wieder den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Und zu diesem allen aber zieht die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. Das finde ich also eine hervorragende Sache. Er beschreibt, wie dieser Band der Liebe aussieht, die uns verbindet. Und es hat damit zu tun, dass wir herzliches Erbarmen miteinander haben und das aufbringen und Vergebung aussprechen und unsere Lebenshaltung abändern, sodass wir miteinander zurechtkommen. Das finde ich also eine Kerngedanke. Und dann denn er sagt nicht nur, dass ihr das anzieht von unserem Denken und Handeln her, dass wir uns so benehmen, dann kommt er zu dem letzten Punkt hier, wo er sagt, so kann das auch passieren, so geschieht es, so könnt ihr auf diesen Punkt dann kommen, indem ihr das Wort Gottes und der Friede Gottes, der Friede des Christus, regiere in euren Herzen, zu welchem, das ist Vers 15, zu welchem ihr auch berufen worden seid in einem Leibe und seid dankbar. Das erste ist, tut nichts, wenn es der Frieden, das Gott dir geschenkt hat, als er dich errettet hat, zerstört. In dem Augenblick, wo ich Buße getan habe und Jesus in meinem Leben gekommen ist und er mir alle meine Sünden weggenommen hat, habe ich Frieden mit Gott erlebt. Wer hat das erlebt? Für jeder von uns ist diese Erfahrung eine ganz persönliche Erfahrung und du weißt, wie dieser Frieden in deinem Herzen und mit deinem Denken aussieht. Und tue nichts, um das zu zerstören. Lass diesen Frieden herrschen. Wenn du eine Entscheidung vor dir hast, was soll ich tun, was soll ich sagen, wähle immer der Weg, der zu diesem Frieden führt. Lass der Friede Gottes das bestimmen. Der Friede des Christus soll das bestimmen. Ich finde, also Paulus ist hier sehr praktisch. Dann kommt das Nächste. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Also, wir haben hier zwei Dinge. Eins, wir haben den Frieden, das Gott uns gibt durch den Heiligen Geist. Zweitens, wir haben jetzt einen klaren Wirken, wo wir das Wort Gottes in unsere Mitte hervorheben müssen. Nicht unseren Ideen über das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes selber. Ihr merkt, wir lesen das Wort, wir hören das Wort, wir singen das Wort, wir erzählen das Wort, wir finden Wege, es untereinander dann tatsächlich mit Freuden, dass es dann ständig unter uns wächst. Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnet mit Psalmen, Liedern, Lobliedern und geistlichen Liedern. Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und das Letzte ist, von den drei Sachen, wo er sagt, wie ihr dann so ein Leben führen könnt, das Letzte ist, dass wir und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn. Also hier sind drei Dinge, in denen wir das dann befestigen können. Einmal der Friede Gottes, zweitens das Wort Gottes und drittens alles, was wir tun, muss Gott wohlgefällig sein. Jetzt hat er einen Christ beschrieben. Was muss getötet werden? Was muss ausgezogen werden? Was muss angezogen werden? Und wie schaffen wir das? Toll. Und wir sitzen da. Entschuldigung. Ich Prediger, müssen die gleiche Versuchungen durchmachen wie alle anderen. Ist egal, wer das ist. In dem Augenblick, wo ich dann da sitze, dann sage ich, Paulus, ich finde das toll, wie du das hier alles beschreibst. Aber du kennst meine Situation nicht. Du weißt nicht, wie schwierig das wirklich gewesen ist. Ich bin am Ende gekommen und ich wusste nicht mehr, die Beziehung ist kaputt gegangen, das ganze Leben ist wie auseinandergebrochen, meine Hoffnung, meine Träume, das, worauf ich mich gesetzt habe. Du schreibst hier schöne Wörter, was ich vielleicht tun soll, aber die Tatsache ist, ich habe das einmal gehabt und es ist alles verschwunden. Verstehst du das nicht, Paulus? Ich lese hier dein Wort, aber das Wort, das du hier schreibst, scheint mit der Realität von meiner Lebenserfahrung nicht gleich zu sein. Wie kannst du denn sowas schreiben? Und das bringt mich nur unter Verdammnis, weil ich habe es nicht geschafft. Ist hier jemand, der sich wirklich mit dieser Situation identifizieren kann. Hebt deine Hand nicht auf. Es gibt schon ein paar Mal, wo ich einfach zu Gott geschrien habe. Ich habe gesagt, Gott, ich weiß, dass du da bist, aber ich kann nicht anders. Ich besitze nicht die emotionelle Fähigkeit, irgendwie das Ding hier geregelt zu kriegen. Ich schaffe das nicht. Und ich will zwar nach deinem Wort leben, aber ich sehe diese Dinge, doch scheinen sie mir ein ziemlich Stückchen fern zu sein. Und dann mit einer übernatürlichen Gnade, dass alles andere, ich habe gesagt, ich habe mich danach gerichtet, ich wollte so sein und ich habe andere gebissen und einige haben mich so tief gebissen, dass die Verletzungen bis heute noch anhalten. Und die Tatsache ist, mein Hund beißt. Und ich finde es nicht lustig, weil ich habe die Wunden immer noch in meiner Seele. Und dann kommt der liebe Paulus in Kolosser Kapitel 4. Und er schreibt zwei interessante Bibelverse. Er schreibt, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas, betreffs dessen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus genannt Justus, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Und dann denke ich, das ist es! Ihr versteht das doch, ne? Das ist unglaublich, was er eben geschrieben hat. Das bedeutet, dass es machbar ist. Halleluja. Oh, ist das nicht toll? Wie viele sagen mit mir, das ist so super. Und nachdem ich das gelesen habe, ist alles klar geworden. Ihr guckt mich so an. Habt ihr es nicht verstanden? Du hast es nicht verstanden. Da muss ich das erklären. Das steht hier, das ist unglaublich. Es steht hier. Wirklich, also das ist, also für meine Begriffe, für meine Erfahrung, das ist das Ding, das mir sagt, Paulus sagt hierdurch zu mir, ich verstehe genau, wie es dir geht. Und ich sage dir, es ist möglich bei Gott. Das ist, was diese Verse mir sagen. Da steht hier, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der ist jetzt im Knast, in der Gefangenschaft in Rom, und er sagt, es grüßt dich Markus, der Neffe des Barnabas, der Johannes Markus, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. Er grüßt euch und ihr habt Befehle bekommen für ihn. Wir machen die Türen für ihn weit auf, überall wo er hinkommt. Dann sollt ihr ihn aufnehmen, dass er dann bei euch dienen kann. Und dann sagt er das Ding, er sagt, diese allein sind Mitarbeiter. Er sagte, der Markus, der Sohn vom, der Neffe von Barnabas, ist ein Mitarbeiter von mir und ich empfehle ihn euch. Und damit ihr das verstehen könnt, müsst ihr unbedingt ein bisschen Geschichte aus Apostelgeschichte 15 wissen. Bei der ersten Missionsreise, als Barnabas und Paulus zusammen losgingen von Antiochien, segelten sie über das Mittelmeer nach Zypern. Und als sie in Zypern ankamen, fingen sie an der Ostküste, sind durch das ganze Insel zu Fuß gelaufen und hatten auf der Westküste eine Riesenerweckung, wo sie bei dem Gouverneur waren und der Elimas, der war so ein Zauberer, und dann hat Paulus zu dem gesagt, und du wirst blind sein für eine Zeit, weil du dem Gott von Herrn Jesus Christus widerstehst. Und der Mann ist blind geworden, der Prokonsul hat sich dann bekehrt, das war eine hervorragende Sache. Warum sind sie nach Zypern gegangen? Weil das die Heimat war von Barnabas, und vor der Kultur her war das dann eine gute Sache, dass sie dann dort sein konnten. Und der junge Markus, Johannes Markus, der dabei war als Lehrling, hat das alles mitgemacht, wie diese neue Gemeinden gegründet wurden auf der Insel. Dann, als sie von der Westküste Zypern nördlich gesegelt sind zur Südtürkei, hat sich etwas geändert, weil der Barnabas ein Meister war, der Leute holen konnte, die kaputt waren, wiederherstellen konnte. Das war seine Gabe, das Gott ihm gegeben hat. Er hatte viel Weisheit, er war ein guter Mentor. Und dort hat er dann Paulus nicht nur in Lehrgaben und Predigtgaben und Zeichen und Wundergaben lehren wollen, er wollte ihn in Leiterschaftsgaben auch jetzt freisetzen. Und da hat sich eine interessante Sache geschehen, dann wurde es nicht mehr Barnabas und Paulus, sondern Paulus und Barnabas. Das war dann so, außer in den Punkten, wo Barnabas wirklich seine Vaterschaft und seine Führung übernehmen müsste, zum Beispiel als sie dann in Apostelgeschichte 15 wieder in Jerusalem waren, dann war es wieder Barnabas und Paulus. Hochinteressant, diese Sache nachzusehen. Aber da passierte etwas in dem Augenblick, wo Paulus dann diesen Teamleitung übernommen hatte, sagte der junge Markus, ich will nichts mit diesem Mann, der einfach Leute als blind schlägt, zu tun haben, und ist abgehauen, zurückgegangen nach Jerusalem. Er hat sie im Stich gelassen und sie sind dann durch Südtürkei zurückgekommen nach Antiochien, haben dann einen Bericht gebracht, dann waren sie in Jerusalem, und als sie zurückkamen von Jerusalem, da waren dann der Silas dabei, ein paar andere und unter anderem auch der Johannes Markus. Dann kommt dann diese interessante Stelle, wo Paulus sagt zum Barnabas, du Barnabas, sollten wir nicht zurückkehren und all die Gemeinden besuchen, die wir gegründet haben. Wie viele von euch denken, dass das eine göttliche Eingabe ist? Also ich denke schon. Ihr hättet eure Hände heben können. Das war keine Fangfrage. Es war gut. Und der Barnabas sagt, ja, das ist eine gute Idee, das sollen wir tun. Mal sehen, ob sie dann im Glauben befestigt sind. Vielleicht müssen wir dann Leiterschaften in den einsetzen und so weiter. Also die haben wirklich ein Herz gehabt für das, was Gott getan hat, und haben den wieder neu aufgesucht. Und dann hat der Barnabas seine Blitzidee gehabt. Er sagt, du, wir können auch noch den Markus doch mitbringen. Das wäre eine gute Gelegenheit, denn da, wo er versagt hat, können wir ihn wieder aufbauen. Aber Barnabas, das glaubst du doch nicht, dass er gut wäre für unsere Beziehung. Also was passiert, wenn sie anfangen, jetzt Steine zu werfen und der Junge haut dann wieder ab? Dann haben wir niemanden da, der für uns sorgt. Ja, aber du weißt, wir müssen Leute eine zweite Chance geben. Gott ist ein Gott, der Menschen eine zweite Chance gibt. Und da müssen wir investieren in ihm, damit er wieder aufgebaut wird. Ja, das kann sein, wenn er dann hier bleibt, hier soll er dann eine zweite Chance bekommen, da kann jemand mit ihm hier. Aber wenn wir draußen sind, wo es wirklich für Sache, wir könnten Märtyrer werden, vielleicht kommen wir ja nie wieder. Wir brauchen Leute, wir landen im Knast, wir brauchen Leute, die dann arbeiten können und die dann für uns sorgen. Aber das wird ja nie passieren, wenn wir ihm nicht die Gelegenheit geben. Aber ich will auch keinen dabei haben, der schon gezeigt hat, dass er das Zeug nicht hat. Der ist ja zu schwach. Wir können nur starke Leute bei uns haben. Ja, aber wie wirst du denn stark, Paulus, wenn du dich nicht ein bisschen damit beschäftigst? Wir müssen ihn ja anleiten. Ja, anleiten kannst du vielleicht machen, aber ich nehme ihn doch nicht mit mehr. Aber wenn du ihn da nicht mitnimmst, dann wirst du er nie wieder zu dem Punkt kommen, wo er wieder versöhnt wird. Du, das kannst du ja vergessen. Ich nehme ihn auf keinen Fall mit. Also mit mir geht er nicht mit. Aber wenn du das so hast, dann hast du doch keine Haltung, das für Gott ist. Du kannst mir doch nicht sagen,
dass meine Haltung vor Gott ist. Die Tatsache ist, dass ich bereit bin, mein Leben zu geben. Und der, der haut ab, der ist ein Feigling. Ja, aber du kannst ja nicht so, wir müssen ihn wiederherstellen. Du kannst ihn ja immer herstellen, wenn du willst. Aber nicht bei mir. Aber das ist doch nicht eine Sache. Du musst ja mitmachen, ja, Paulus. Nee, alter Mann, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Du gehst auf deinen Weg, ich gehe auf meinen. Wir teilen uns. Die Tatsache ist, es war eine verbitterte Auseinandersetzung. Die Gemeinde hat die Sache nicht ertragen können. Sie haben ihren geistlichen Vater verloren. Der Paulus hatte seinen besten Freund und geistlichen Vater verloren. Die Gemeinden, die sie gegründet haben, wussten jetzt, dass es eine Spaltung gibt und dass diese Spaltung geführt hat, dass diese Leute, die Großen waren, nicht mehr miteinander zurechtkamen. Wo ist dann die Versöhnung Gottes? Wo ist die Vergebung Gottes mitten in so einem Problem? Und die Sache war, der Paulus war nicht bereit, den Markus als Mitarbeiter dabei zu haben. Jeder hatte Recht nach seinen Gaben vor Gott. Jeder hat gut argumentiert. Keiner hat dann die Sache mit Fasten und Gebet gelöst. Keiner ist nach Jerusalem gegangen zu der Leiterschaft, um zu bitten um Hilfe. Die haben die Dinge nicht gemacht, die man hätte machen müssen. Und stattdessen ist alles auseinandergebrochen. Zwei Männer mit der gleichen Absicht, das Reich Gottes zu fördern, ein Herz voller Liebe für Jesus, zwei Männer, die bereit waren, alles neu zu machen, was noch nie vorher gewesen ist, hat der Teufel auseinandergerissen. Eine Tragödie hoch fünf ist das. Die Vorstellungen, was ein Christ sein soll, ist kaputt. Für die ganze Zeit, wo Paulus in Apostelgeschichte 16 herumgelaufen ist, in der Türkei mit Silas und Timotheus und später mit Lukas, was haben sie besprochen? Wir haben nur diese Sache verarbeiten müssen. Und sein Leben lang muss Paulus damit diesen Dingen mit sich überall herumschleppen, sogar nachdem Barnabas gestorben ist. Was mache ich mit der Beziehung, das zerstört wurde über einen göttlichen Begebenheit? Meinst du, dass Gott es wollte? Dass er sowas planen würde? Bevor Paulus sagen kann, ich habe den Lauf gelaufen und ich habe meine Siegeskrone bekommen, ich bin bereit, jetzt abzugehen nach Hause, mit dem Herrn Jesus zusammen zu sein, bevor er das tun konnte, schreibt er diesen Brief. Schreibt auch zu den Philippa das Gleiche. Er sagt, hier ist Markus, mein Mitarbeiter. Das ist genau die Problematik, die ihnen auseinandergetrieben hat. Jetzt kommt das Aha-Effekt, nicht? Denn damit er Mitarbeiter werden kann, muss eine kräftige Versöhnungsarbeit stattfinden. Eine Veränderung beim Markus, eine Veränderung beim Paulus und dann ein Zusammenkommen von den beiden in Rom, wo Paulus dann geschrieben hat zu Timotheus, wenn du kommst, bring den Markus mit, er ist mir wertvoll, ich brauche ihn. Warum braucht er ihn? Damit die Versöhnung stattfinden kann. Die Beziehungen hier sind wichtiger in Gottes Augen, als wer Recht hat. mittendrin in diesen Sachen schreibt Paulus, ich weiß, dass diese Sache funktioniert. Wenn ich seine Briefe lese, merke ich diesen harten Paulus von sei blind, ist verschwunden. Und seine Briefe hören sich vielmehr so an wie Barnabas, der Menschen zur Versöhnung bringt. Seinen väterlichen Rat, seinen väterlichen Aufgabe, Menschen herzustellen. Und dann denke ich, hier ist eine Riesenveränderung stattgefunden, wo der Paulus auch getrennt von Barnabas viel, viel mehr von ihm gelernt hat in seinem Werdegang. Und diese Dinge, die er von Barnabas gelernt hat, haben ihn so geprägt, dass er sich versöhnen musste mit dem Markus. Nicht nur versöhnen und du gehst deinen Weg und ich gehe meinen Weg, sondern Versöhnung, ich schreibe eine Empfehlung, die Gemeinden müssen dich aufnehmen. Denn das, was du erlebt hast, müssen sie auch erleben an Wiederherstellung von Beziehungen. Und jetzt sage ich, wenn ich dann Kolosser 3 lese von diesem Bild von einem Christ, sitzt einer da, der sagt, ich weiß, was du durchgemacht hast. Und bei mir hat Gott etwas bewirkt und es funktioniert. Und wenn ich euch dann sage, haltet fest an den Frieden Gottes für jede Entscheidung. Ihr sollt unbedingt das Wort Gottes reichlich in eure Mitte hineinführen. Und alles, was ihr tut, soll Gott verherrlichen. Leute, das ist wirklich eine Formel, nach der wir leben sollten. Für die, die mit Jesus gestorben sind, sollen nach diesem Formel leben. Und es ist machbar. Es ist möglich, dass wir vergeben können, wie auch Gott uns vergeben hat. Es ist machbar. Es ist möglich. Gott kann unseren Herzen verwandeln und verändern. Lass uns beten. Herr Jesus, die Tatsache ist, nur menschliche Seelsorge bringt die Veränderung nicht. Nur menschliche Weisheit bringt die Veränderung nicht. Was wir brauchen, ist eine Berührung und eine Offenbarung von dir, dass wenn du kommst und dich offenbarst, dass wir mit dir offenbart werden. Und dass diese Offenbarung, das stattfindet, ist, dass du mit deinem Leben, mit deinem Charakter, mit deiner Sicht in uns geformt wirst. Und dass das Endergebnis ist, dass Veränderung stattfindet, sodass das, was unmöglich war, wiederhergestellt werden kann. Dass dort, wo es zu einem Bösen auseinandergehen kam, dass du kamst und konntest es wieder zusammenfügen und heilen. Du bist ein Gott, der Gesundheit bringt, nicht nur in unseren physischen Körpern, aber auch in unseren Seelen. Und letztendlich, Herr Jesus, brauchen wir das. Mehr als alles andere brauchen wir eine Gewissheit, dass du derjenige bist, der das Kaputte in unserem Leben heilt. Da, wo wir sind, in unserem Leben. Wer sagt, ich brauche Heilung in meiner Seele, weil es zu Zerstörungen gekommen ist? Heb mal deine Hand einfach. Lass mich für dich beten. Herr Jesus, du siehst die Hände, die zu dir ausgestreckt sind, wo Heilung kommen muss. Und wir bitten dich jetzt durch deinen Heiligen Geist, dass du die Hände nimmst und sagst, jetzt bin ich bei dir und ich gehe mit dir die Schritte durch, in Frieden, in Offenbarung durch mein Wort, in einer Band des Liebes, wirst du lernen, das zu tun und zu sagen, was Gott wohlgefällig ist. Und dadurch werde ich dich wiederherstellen, auferbauen und Heilung schenken. Herr, ich danke dir, dass du uns so etwas zusprichst, auch heute Morgen. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.
Dass du dich so gebrauchen lässt von Gott, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du zu uns sprichst und dass du wirklich für jeden was dabei hast. Das finde ich so super, dass wir was haben, fast wie ein Workshop, den wir mitnehmen können für die nächste Woche, wo wir was umsetzen können, wo wir dann arbeiten können, wo Gott uns verändern möchte. Und dafür bin ich echt dankbar. Jetzt, ihr wisst ja, ohne Mose nichts los. Und wir haben auch gehört, die Habsucht ist gestorben. Der Habsucht sollen wir gestorben sein. Und so bitte ich euch auch jetzt, die Herzen aufzumachen, die Portemonnaies aufzumachen. Wir sammeln heute auch für das Missionswerk Globe Europe. Danke Gott für all das, was jetzt reingekommen ist, Herr. Hab Dank für den Segen, den du hast, Herr, und dass wir auch was haben zum Weitergeben. Dank für deine Versorgung und schenk, dass das Geld gut ankommt und gut gebraucht wird für dein Reich. So seid ihr nach dem Segen eingeladen zum Kaffee und was sonst noch da ist und für gutes Miteinander. Und ich bitte dich noch, den Segen zu sprechen.
Searching, seeking love, but